Hallo und schön, dass du da bist beim Equality 365 Podcast, dem Ort, an dem Gerechtigkeit keine Grenzen kennt. Warum fühlen sich so viele von uns, als würden wir nie die 100% erreichen? Vielleicht, weil wir in einem System leben, das uns genau so klein hält. Meine heutige Gästin Alex Wolf sagt, wir müssen Wachstum als Metrik überwinden und fragt radikal, was bedeutet eigentlich ein regeneratives System? Eine Folge über Neurodivergenz, Mut und wie wir Zukunft so gestalten können, dass wir darin wirklich alle aufblühen. Viel Spaß bei der Folge. Ja, wir nehmen heute wieder eine Folge von Equality 365 auf und ich bin richtig gespannt, denn heute ist Alex Wolf da. Und Alex habe ich beim People and Culture Festival, ich glaube so hieß das hier in Berlin, gesehen und war irgendwie total entzückt von der Art und Weise, über was du sprichst und wieso du darüber sprichst. Es geht im Prinzip so ein bisschen um Systemkritik, darum, neurodivergenten Menschen in dem Kontext jetzt so auch mehr Raum in unserer Gesellschaft zu geben und wieso wir selten Raum in der Gesellschaft haben. Und ich mich triggern solche Themen im positiven Sinne. Ich fand das irgendwie total spannend und habe daraufhin dich direkt angeschrieben und gesagt, hey, komm mal in meinen Podcast, lass uns mal drüber sprechen. Und here you are. Ich freue mich sehr, Alex. Magst du dich einmal persönlich vorstellen? Du kannst das gerne so authentisch machen, wie du magst. Wer bist du? Was möchtest du über dich teilen?
Hallo, es freut mich sehr, dass ich hier sein darf. Und diese Frage ist immer wieder eine Herausforderung, weil es gibt so viele Themen und Facetten und Bereiche, in denen ich unterwegs bin. Aber wenn ich das runterbrechen würde, würde ich sagen, ich bin Transformationsbegleiterin. Mich interessiert alles, was mit Systemwandel hin zu regenerativen, lebensbejahenden Systemen zu tun hat, auf allen möglichen Ebenen und facilitiere viele Workshops zu diesem Thema und zu allen Themen, die damit verbunden sind. Bin gerade in der Weiterbildung zur systemischen Coach, fokussiere mich da vor allem auf kreative Schaffensprozesse, neurodivergente Menschen und Aktivismus und wie diese drei Themen auch miteinander zusammenhängen vor allem, also diese Schnittstelle davon. Mhm. Und bin selber in so einem Prozess wieder Künstlerin zu werden, wie ich es früher auch war. Und es fühlt sich auch gerade total, ja, also es fühlt sich spannend gerade an meinem Körper, das auch auszusprechen, so auf so einem Podcast.
Ja, ja.
Zurück
ja.
zu dieser Rolle und genau, das so in kurz vielleicht, wer ich bin, aber wir können gerne noch mehr drüber sprechen, was das genau bedeutet.
Ich finde das total spannend, was du gerade gesagt hast. Du hast über einen Dreiklang gesprochen und du hast darüber gesprochen, dass du zurückkehren möchtest zu dem KünstlerInnen-Dasein. Das musst du natürlich jetzt ein bisschen beschreiben. Also was, weil unter Künstlern kann ich mir ja total viel vorstellen. Darunter kann ich mir eine Frau vorstellen, die malt. Darunter kann ich mir eine Frau vorstellen, die irgendwie musiziert. Darunter kann ich mir aber eben auch jemanden vorstellen, der eben systemisch arbeitet und versucht, den Charakter, den man vielleicht als Künstler hat, ne? Also so diese Vielfältigkeit auch und diesen Weitblick irgendwie so einzubringen in die Arbeit. Also magst du mal so ein bisschen beschreiben, wie beschreibst du KünstlerInnen-Dasein und wieso ist es für dich wichtig, auch daran zurückzukehren?
Das hast du, glaube ich, sehr gut schon zusammengefasst, dass es auf so vielen verschiedenen Ebenen stattfinden kann und dass ich vor allem so in meiner Arbeit in den letzten Jahren gemerkt habe, dass das auch einfach ein Element ist, was mir fehlt oder dass etwas ist, womit, glaube ich, meine Arbeit sehr viel zu tun hat und es geht darum, etwas von innen heraus zu erschaffen, also quasi nicht nur die Umgebung zu scannen und zu gucken, okay, wie füge ich mich irgendwie ein, sondern es geht wirklich um dieses von innen heraus und es geht darum, etwas zu kreieren, was vielleicht so in der Form noch nicht da ist oder vielleicht so in der Form noch nicht verankert ist in der Gesellschaft und ja, einfach etwas ist, was wirklich von innen heraus geschaffen wurde, in einem Prozess auch irgendwie der Verbindung mit einem selbst. Ja, und es klingt immer so, vielleicht sogar pathetisch ein bisschen, aber es ist irgendwie so eine Art von Wahrheit, die da drin steckt. Und mit dieser Wahrheit versuche ich mich in diesem Prozess zu verbinden, also mit meiner ganz persönlichen Wahrheit.
Ja.
Und das ist es für mich. Und ich glaube, die Arbeit in dem Bereich, in dem ich bin, also wenn es um Transformationsprozesse geht, um Systemwandel geht, aus meiner Erfahrung in den letzten Jahren bleibt uns gar nichts anderes übrig, als zu dem Kern unserer selbst irgendwie zurückzufinden und daraus zu schaffen, weil das auch einfach zu überwältigend und überfordernd ist, quasi die ganzen Systeme und das Ganze um einen herum zu scannen und zu verstehen im Detail. Ich glaube nicht, dass das möglich ist, auch wenn es wichtig ist, das zumindest im Ansatz zu versuchen, kommen wir, glaube ich, immer wieder zu diesem Punkt zurück, wer bin ich eigentlich und ja, wie kann ich daraus schöpfen?
Was ist denn dein ganz persönlicher Kern? Kannst du das sagen? Also ist das greifbar für dich?
Oh Gott, da sind wir gleich direkt mittendrin. Ich denke nicht, dass das unbedingt etwas ist, was man kognitiv runterbrechen muss und vielleicht auch gar nicht kann. Aber ich habe jetzt in letzter Zeit auch viel so Wertearbeit gemacht, auch so für so meine eigene Arbeit nächstes Jahr und geguckt, okay, sind eigentlich noch die Werte die gleichen, die es irgendwie vor ein paar Jahren waren, als ich mit meiner Selbstständigkeit angefangen habe. Und so ein Kernwert von mir, der so alles irgendwie hält, ist Integrität. Und da habe ich jetzt ganz viel auch drüber gesprochen, auch so im Coaching und mit mir selbst. Was bedeutet Integrität eigentlich für mich? Und für mich bedeutet das einfach eine Verkörperung. Und ich denke nicht, dass dieser Kern immer der gleiche ist. Also ich denke, dass es einfach ein Prozess ist, diesen Kern immer wieder neu zu entdecken und zu interpretieren für sich und damit zu arbeiten. Aber ich glaube, das Wichtigste für mich mit dieser Integritäts, diesem Integritätswert ist tatsächlich, das zu verkörpern, was man nach außen trägt. Also sprich, das, was ich erzähle, was meine Arbeit ist oder das, was ich erzähle, was mir wichtig ist und was ich so Tolles mache, dass ich das auf einer Ebene nachvollziehen kann, die verkörpert ist, die integer ist. Weil ich selber erlebt habe, weil ich selber lebe und weil ich es nachvollziehen kann und weil ich durch diesen Transformationsprozess selber gegangen bin. Ja, und das ist natürlich jetzt sehr meta. Wir können natürlich noch ins Detail gehen, was das bedeutet, aber für mich ist mein eigener Kern immer wandelbar, weil das meine ich auch in dieser Wahrheit. Ich wünsche mir halt, dass sich das wahr anfühlt.
Ja, es ist fühlbar wird für andere. Ich glaube, das ist das, ne? Man spürt deinen Kern, wenn er fühlbar wird für andere da draußen. Was ich ganz spannend finde, du hast gerade gesagt, und ich kann mich damit zu 100% identifizieren, ne? Also, dass man bei sich ankommen muss, in seiner eigenen Balance irgendwie ein Stück weit auch stehen darf, um mit dieser Vielfalt von Systemen und auch Wandel in unserer Gesellschaft und mit allem, was dazugehört, umgehen zu können. Jetzt würde ich aber behaupten, dass Menschen, die neurodivergent sind, dass das bei denen noch doller so ist, ne? Weil wir ja noch auf eine ganz andere Art und Weise fühlen und Dinge wahrnehmen und auch die Zwischenzeilen lesen können. Jetzt habe ich dich auf dem Panel gesehen, da saßst du selber gar nicht als Panelistin, sondern du hast moderiert, du hast ein neurodivergentes Panel sozusagen moderiert und aber auch selber von deiner eigenen Reise als neurodivergent Mensch, also ADHS sprichst du an, gesprochen. Und wenn du jetzt auf deine eigene ADHS-Reise blickst, hattest du irgendwann mal einen Moment, an dem du realisiert hast, dass du nicht dysfunktional per se bist, sondern dass das System, in dem du lebst, dich falsch macht? Weil das ist etwas, was ich in meinen Gesprächen und auch selber persönlich immer wieder höre und auch spüre, dass uns das Gefühl gegeben wird, wir sind nicht richtig, statt auch anzuerkennen, dass das System eben nur für wirklich wenige gemacht ist, die sich ja im übergeordneten Sinne immer fügen und nicht eben in ihrem Kern bei sich sind.
Also das ist echt eine spannende Frage, weil mir nicht so ein konkreter Moment einfällt, wo das so war, okay, jetzt checke ich so. It's not me, it's the system. Also es war nicht so, aber ich denke, es war immer wieder, und ich glaube, das ist bei unterschiedlichen Menschen unterschiedlich ausgeprägt, so ein Trotz irgendwie da, mich dem einfach zu fügen. Also ich muss so an ein paar Beispiele denken, schon so im Kindergarten. Also wir können jetzt wirklich weit zurückreisen, wo es darum ging, dass alle Kinder zur gleichen Zeit Mittagsschlaf machen müssen. Und ich das überhaupt nicht eingesehen habe, warum ich Mittagsschlaf machen muss, weil ich eigentlich voll viele Sachen entdecken musste und wollte und so weiter. Ja. Ich konnte dann immer nicht schlafen und ich lag dann immer rum und habe einfach meine Zeit verschwendet. Und das ist so eine Core-Memory als Kind so, dass ich da lag und an die Decke gestarrt habe und dachte so, warum muss ich das jetzt machen? Und ich glaube, das klingt jetzt irgendwie so total weit weg und gar nicht irgendwie mit der Gegenwart irgendwie in Verbindung zu bringen.
Null.
Also könnte man so denken, aber ist halt gar nicht so. Weil ich glaube, das ist so ein, das zieht sich dann einfach durchs ganze Leben. Also man denkt dann immer, okay, wenn ich aus der Kita raus bin, dann kann ich endlich, oder wenn ich aus der Schule raus bin, wenn ich mein Abi gemacht habe, dann bin ich endlich so. Und dann kann ich endlich aus diesem System ausbrechen und das machen, was ich will, dann bin ich erwachsen. Und ich glaube, so die größte Lüge da drin ist, dass es dann einfach weitergeht. Und ich glaube, es war immer so ein Spannungsfeld zwischen es richtig machen wollen. Also ich glaube, so dieses gelernt haben, dass man es irgendwie immer nicht so richtig schafft, es richtig zu machen. Mhm. Und immer irgendwas daran nicht so ganz gut ist. Egal, wie sehr man sich anstrengt, das ist das Interessante daran. Also man kann sich so anstrengen und versuchen irgendwie mit den irgendwie die Noten, dass sie richtig gut werden oder dass man irgendwie genau auf die Art und Weise, wie die Aufgabe gestellt ist, das dann auch irgendwie erfüllt. Mhm. Aber irgendwie reicht es nie für diese 100%. Und ich glaube, das ist dann irgendwann so in der Studienzeit oder in der Unizeit gekommen, wo ich gemerkt habe, so irgendwie ist es auch so, wenn ich so die 150, 180, 200% gebe, so alles mich komplett verausgabe, komme ich irgendwie immer bei diesen, keine Ahnung, ja, ist befriedigend oder ist ganz gut oder so, oder ist zwei oder keine Ahnung. Ja. Und da habe ich angefangen, mich zu fragen, ob das eigentlich so der richtige Weg ist für mich, das Außen so pleasen zu wollen, wenn ich selber eigentlich gar nicht so happy bin mit dem, was ich da mache. Und nicht, weil ich es nicht gut genug finde, sondern weil es nicht im Kern dem entspricht, wer ich bin. Und da sind wir wieder am Anfang. Ne? Das ist so dieses, wo ich gemerkt habe, ja, vielleicht sollte ich diesen Trotz auch einfach mal zulassen und vielleicht kann ich dem auch einfach vertrauen, dass mein ganzer Körper was anderes schreit oder irgendwie eine Intuition was ganz anderes schreit. Und da kann ich dir auch ganz, ganz viele verschiedene Beispiele nennen, wo ich das Gefühl hatte, so, das macht gar keinen Sinn. Also es ist irgendwie so, auch kognitiv, aber auch vor allem so intuitiv, macht das für mich einfach keinen Sinn. Und dazu dann zu kommen, dass man merkt, ich kann mir selbst genug vertrauen und dann halt auch so auf dieser systemischen Ebene das kognitiv fassen zu können, das ist eigentlich der Prozess, der total bestärkend ist oder wo man das Gefühl hat, ja, endlich so. Ich weiß, woran es liegt. Ne? Also diese ganze systemische Arbeit und diese Strukturen zu verstehen, ist wahnsinnig bestärkend, wenn man versteht, okay, diese Intuition, die ich seit ich im Kindergarten auf diesem Boden lang in die Decke gestarrt habe, die war richtig. Und das ist so der Prozess, durch den ich gekommen bin. Und es gibt nicht so einen Moment, aber das war so ein Aufbau. Und ich glaube, Studienzeit, vor allem danach, mit meinem Master, mit meiner Masterarbeit vor allem, da war der Klickpunkt für mich.
Ja, ich finde das total spannend, was du sagst, weil auch da ich natürlich eine Parallele bei mir selber sehe. Ich habe ja auch eine systemische Ausbildung gemacht und bei mir war eher immer so dieser Wunsch nach mehr Menschlichkeit. Das war immer so das im Kern, wonach ich mich gesehnt habe. Also sich eben nicht in diesen Vergleich stellen müssen und sich eben nicht immer wieder merken, oh, bei mir ist es nicht die 1 plus, sondern vielleicht nur die 2 oder die 3. Ne? Also sich eben nicht nur durchschnittlich zu fühlen, wohl wissen, dass man total viel zu geben hat, was anderen Menschen ständig das Gefühl gibt, dass sie überdurchschnittlich sind. Ne? Und das wird aber in unserer Gesellschaft gar nicht gewertschätzt. Was ich so krass finde, ist, was du gerade beschrieben hast, jetzt, im Hier und Jetzt, kannst du das ja machen und sagen, ich distanziere mich davon, ich muss diesen Wettbewerb gar nicht mitrennen, weil ich bin gut genug, ich weiß das. Im Übrigen auch super interessant, dass ganz viele neurodivergente Menschen ja selbstständig sind, was ja auch einen Grund hat, ne, weil wir eben ganz viele Kompetenzen haben, die so im klassischen Arbeitsalltag irgendwie keine Wertigkeit bekommen, aber eben in so einer Selbstständigkeit, in so einem Gründertum total wichtig sind und wir ja ganz viele Skills auch haben, die in unterschiedlichen Bereichen spielen. Aber, und darauf wollte ich hinaus, als Kind und genau die Situation, die du gerade als Kindergartenkind beschreibst, da kannst du dich da ja nicht draus lösen. Und deswegen finde ich, ist es so wichtig, auch zu diesem Thema immer wieder aufzuklären und Anknüpfungspunkte für Menschen zu geben, weil ich finde, Kindern im Kindergartenalter, wenn die nicht schlafen wollen, ist es ja eben nicht einfach nur der Trotz, der sagt, ich möchte nicht schlafen, sondern eben auch die Neurodivergenz, die in dir ist, die aber Erzieherinnen ganz oft gar nicht sehen und Eltern auch nicht erkennen. Und man denkt dann immer nur so, oh, mein Kind ist so nervig, nie macht mein Kind, was ich sage. Und da ist es dann wieder dieses Gefühl, dass du nicht richtig bist, ne? Dass du irgendwie immer was anders machst und damit anstrengst. Und dieses Gefühl begleitet uns ja sehr stark und eben auch ins Erwachsenenalter. Und da hat man dann seine ganzen negativen Glaubenssätze. Was hätte dir damals als Kind geholfen? Hast du da eine Idee?
Ja, also es ist einfach auch wieder eine spannende Frage, weil ich mich frage, ob in der Welt, in der wir leben, erwachsene Menschen und Eltern das so geben können, was so neurodivergente Kinder wirklich gern brauchen. Weil das ist ja auch einfach viel Energiezuwendung und Verbindung. Und ich glaube, es ist total möglich, das zu geben. Aber ich meine jetzt auch irgendwie in Bildungskontexten und irgendwie in der Schule. Und in der eigenen Community, ne? Und da sind wir schon bei dem Punkt, dass ich einfach denke, dass in dieser sehr individualistischen Gesellschaft der Druck einfach sehr stark ist auf so nuklearen Familien und Eltern, die dann einfach sich verausgaben und das einfach total schwer ist, ne? So das eigentlich so einem neurodivergenten Kind zu geben an Energie, Zuwendung, Fragen beantworten, mitspielen, mit neugierig sein und so weiter. Also ich glaube, da geht einfach so viel mehr und dann wieder, ne, Bildungssystem, die Flexibilität, die es da vielleicht auch einfach braucht und der Stärkenfokus und dieses nicht über einen Kamm scheren und vergleichen und so weiter und bewerten auch, ne, weil wir haben ja auch gerade drüber gesprochen, so ja, wie bewerte ich mich denn selber mit diesen 80% und nur eine 2 oder nur eine 1 oder so, dass es, dass ich gar nicht mehr so denke, also dass einfach meine ganze Bewertungslogik, also wie ich quasi feststelle, ob es mir gut geht oder ob irgendwie es gerade gut für mich läuft, einfach ein ganz anderer ist. Und ich glaube, so das hätte ich gebraucht. Also ich hätte, glaube ich, viel so dieses, eigentlich so diese Perspektive von Erwachsenen, aber auf einer ähnlichen Ebene gebraucht, mit der gleichen, also die so ein bisschen meine Energie matcht, so als Kind, anstatt was du gerade meinst, die ganze Zeit, oh, du nervst oder so, oder das ist zu viel. Ja. Eigentlich ist es ja total, also wenn ich auch so Videos von mir sehe als Kind, denke ich mir so, oh mein Gott, wie toll, ne? Aber es war dann immer so, oh, das ist gerade zu viel. Und ich glaube nicht, dass es unbedingt so die Schuld der Erwachsenen ist oder meiner Eltern, weil die irgendwie keinen Bock hatten oder so, sondern weil die einfach ausgelaugt waren.
Ja, voll.
Ne? Also
voll.
Es sind ja auch finanzielle Ressourcen spielen da irgendwie, ne, strukturelle Ressourcen und so weiter, ne? Und dann halt so dieser Druck auf so zwei erwachsenen, einzelnen Menschen, irgendwie so ein Kind großzuziehen. Und ich habe eine Freundin, die hat vor kurzem ein Kind bekommen und sie sagt auch immer, boah, zwei Erwachsene auf ein Kind ist schon heavy. So. Und ich finde, es ist auch einfach wirklich so. Und vor allem, wenn das Kind dann neurodivergent ist. Ja. Zwei neurodivergente Kinder, ne? Es ist hier nicht die Schuld der Kinder oder so. Und es ist vielleicht auch gar nicht die Schuld der Eltern. Ja, also ich glaube, das ist einfach dieses System, das, was man dann braucht als Kind, wenn neurodivergent ist, gar nicht so richtig hergibt. Und deswegen bin ich auch an Systemwandel so interessiert, weil ich das Gefühl habe, so man, ja, also man sollte einfach Menschen irgendwie in diesem, ja, also ich würde nicht sagen unterstützen, aber ich denke, dass auch viele Kinder, die neurodivergente Eltern haben und dass wir dann einfach auf so neurodivergente, überforderte Haushalte irgendwie blicken. Und und gleichzeitig neurodivergente Menschen einfach die Menschen sind, die eigentlich dieses Lebensbejahende reinbringen und es einfach total weggedrückt wird und diese Menschen überfordert werden und genau, also ich würde mir
lebensbejahend und kreativ auch, finde ich, ne? Ja, also so diese viel, also im wahrsten Sinne des Wortes, diese Vielfalt an Kompetenzen und Impulsen einfach. Also und Lebendigkeit, gebe ich dir recht, ja.
Ja. Also ich denke, ja genau, also ich denke halt wirklich, also wenn du mich fragst, was hätte ich als Kind gebraucht, ich hätte einfach ein anderes System gebraucht. Also das ist so die Antwort auf die Frage, also auch ein anderes Bildungssystem. Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel über Kinder nachdenke, mein Partner ist auch neurodivergent und falls mein Partner und ich jetzt irgendwann mal Kinder haben sollten, werden die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch neurodivergent sein, weil das ja auch weitergegeben wird. Und da mache ich mir jetzt schon Gedanken, weil ich einfach diese Erfahrung, die ich gemacht habe, einfach so negativ war, vor allem jetzt in Deutschland, in den Schulen, in denen ich war. Und es gibt ja mittlerweile auch alternative Modelle und alternative Schulen und so weiter. Und dann bin ich jetzt schon am Überlegen, so wie kann ich meinem Kind das ersparen?
Ja. Und das ist, also ich bin ja Mutter und das ist tatsächlich nicht so einfach, weil du ja... Also weil wir leben ja nun mal in dem System, in dem wir leben. Und es ist nicht einfach so umzukehren oder zu verändern oder ne, also das weißt du selber. Und wenn du dein Kind dann zum Beispiel auf so eine alternative Schulform gibst, also weil wir haben uns beispielsweise auch sowas wie dann irgendwie Montessori-Schulen und Waldorfschule und sowas angeschaut. Und die sind dann aber teilweise auch wirklich, also teilweise sehr fortschrittlich und progressiv schon und teilweise aber auch wirklich so, wo man denkt, ja, okay, aber wenn jetzt dein Kind dann irgendwie bis zum Abitur auf so eine Schule geht, dann ist der halt er oder sie oder es, was auch immer, überhaupt nicht in der Gesellschaft angekommen, im Zweifel, ne? Also du nimmst die ja auch komplett wirklich dann teilweise, je nach Schulform, aus diesem System komplett raus und schützt die in gewisser Art und Weise. Und wenn sie dann aber erwachsen sind, müssen sie ja trotzdem mit diesem System umgehen und wundern sich dann, wo sie gelandet sind. Also das ist so total, das ist wirklich nicht einfach, da den richtigen Weg, glaube ich, zu finden. Und kann trotzdem natürlich deine Gedanken total gut nachvollziehen. Und ich glaube auch, dass die richtig sind. Also ich glaube schon, dass man darüber mal 2-3 Mal nachdenken sollte. Ich würde aber ganz gerne nochmal einhaken. Ich fand das nämlich spannend, was du gesagt hast. Du hast gesagt, das ist nicht die Schuld der Eltern, das ist auch nicht die Schuld der Kinder und so. Und da gebe ich dir total recht. Ich glaube, das ist wichtig zu realisieren. Das kannst du heute in deinem Erwachsenensein gut realisieren, weil du reflektiert bist, weil du dich mit den Thematiken auseinandersetzt. Viele tun das ja aber gar nicht. Viele reflektieren ja nicht. Bedeutet, bei vielen bleibt einfach dieser Schmerz. Was würdest du denn diesen Menschen sagen, ne, die vielleicht jetzt gerade zuhören und ähnlich fühlen wie du, Ähnliches bei sich wahrnehmen und diesen Schmerz aber auch immer noch haben und immer irgendwie das Gefühl haben, irgendwas passt nicht und irgendwie ist man das Problem. Also genau, was würdest du denen mitgeben? Was wäre so deine Aussage ihnen gegenüber?
Ja, also für mich war das damals total wichtig oder ist immer noch wichtig, so diese Erlaubnis zu bekommen, dass man sich aus Räumen rausziehen darf, die einem nicht gut tun. Also nicht alle haben immer die Möglichkeit, aber wenn man die Möglichkeit hat, niemand muss in Räumen bleiben oder mit Menschen weiterhin, mit Gruppen von Menschen weiterhin bleiben, auch wenn es Freunde sind und so weiter, die einen nicht akzeptieren wollen. Und immer wieder einem das Gefühl geben, dass man falsch ist.
Ja.
Und es war für mich eine sehr, sehr lange Zeit so, dass ich versucht habe, immer und immer und immer wieder mich zu verändern, mich zu verbessern, mich irgendwo reinzudrücken, mich irgendwie anzupassen. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach so diese Erlaubnis zu bekommen, und ich spreche sie hiermit aus, so, wenn man sich das selber vielleicht noch nicht so geben kann. So, du darfst wirklich deiner Intuition folgen, und wenn du merkst, dein ganzer Körper schreit, nein, das ist gerade nicht gut, ich will nicht hier sein, du darfst den Job kündigen, du darfst aus der Freundesgruppe austreten,
ja.
Du darfst auch sogar den Kontakt zu deinen Eltern abbrechen, so, das ist erlaubt, so, du darfst den Therapeuten dir Hilfe holen, dich darin bestärken lassen, oder ins Coaching oder was auch immer gerade in dem Moment wichtig ist, so, und ich glaube wirklich so dieses, ja, also das abzulegen, diese Stimmen auch, zumindest wenn die von innen noch nicht ablegbar sind, das zumindest im Außen sich davon zu entfernen, von diesem du bist falsch. Oder du musst dich noch mehr anstrengen oder du bist nicht genug oder zu viel. Also dieses immer diese Extreme, das hört man ja ständig. Also entweder ist man zu viel oder man ist nicht genug. Und ich glaube, wenn du das von außen hörst oder das in deinem Umfeld wahrnimmst, die erste Aufgabe ist zu schauen, wie komme ich erstmal da raus und dann daran zu glauben und da zu vertrauen, dass es Menschen gibt und Kontexte gibt, in denen es sich nicht so anfühlt.
Ja.
Und das kann ich mit Sicherheit sagen, dass es die gibt, und daran habe ich vielleicht in dem Moment auch nicht glauben können, weil ich einfach den Erfahrungswert nicht hatte. Aber ich bin so froh, dass ich da dran geblieben bin und obwohl das schwierig war und obwohl ich auch sehr gezweifelt habe, gesagt habe, ich mache das so, wie sich das für mich richtig anfühlt. Und bin sehr froh, jetzt immer mit Menschen zu arbeiten und befreundet zu sein, die mir dieses Gefühl nicht mehr geben.
Ganz im Gegenteil. Super schön. Ich habe gerade parallel mal geschaut, wie viele neurodivergente Menschen es eigentlich in Deutschland gibt. Also schätzungsweise, die Zahl, die ist natürlich nicht ganz genau, aber man geht wohl von 15-20% der Bevölkerung aus. Ich würde sagen, die Dunkelziffer ist weit größer. Also mich würde das nicht wundern, wenn es locker 40% der Gesellschaft sind, oder vielleicht sogar noch mehr, weil ich einfach glaube, dass die meisten Menschen das ja gar nicht realisieren, weil das ja gar nicht so greifbar ist, ne? ADHS ist ja, die Ausprägungen sind ja bei jedem anders. Auch ein Autismus, auch da ist das Spektrum ja riesig. Und dann kommt es natürlich auch noch darauf an, in was für einem Umfeld bewegst du dich. Na, hast du da die Erlaubnis, du zu sein und darüber zu sprechen und dadurch Vergleiche ziehen zu können und so weiter. Also, ja, und ich finde es aber ganz spannend, weil wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass man all diesen Menschen, lass es irgendwas zwischen 20-50% sein am Ende des Tages, die neurodivergent sind, die sich gesehen fühlen, die das Gefühl haben, dass sie mit den Kompetenzen und Fähigkeiten, die sie mitbringen, irgendwie Chancen bekommen und sich richtig einbringen können und sich auch so entfalten können, wie es für sie richtig ist in den Rahmen und Bedingungen und Umfeldern, dann werden wir eine so viel gesündere und auch erfolgreicher Gesellschaft. Also ich finde es gerade, ich bin gerade so, wow, wie mindblowing ist das eigentlich, dass wir so viel Potenzial Fall auch hier wieder auf der Straße liegen lassen und Menschen einfach nicht die Möglichkeit geben, sie selbst sein zu dürfen. Ja, das wollte ich einfach gerade mal so einwerfen, weil mich das selber eben gerade gekratzt hat und ich wissen wollte, wie viel ist das eigentlich. Jetzt weiß ich aber dir, Alex, du arbeitest mit postkapitalistischen Wirtschaftsmodellen. Du kannst gleich mal kurz erklären, was das genau bedeutet. Und jetzt, wenn du jetzt radikal ehrlich mit dir bist, ne, sind diese Modelle eine realistische Alternative? Weil wir haben gerade darüber gesprochen, ne, ein Systemwandel oder auch ein System irgendwie so umzukehren, das ist ja nicht einfach so möglich. Also ist es deiner Meinung nach, sind es realistische Alternativen oder eher so Rettungsfantasien, die uns helfen, unseren Schmerz besser auszuhalten?
Also erstmal glaube ich, dass es wichtig ist, einmal von dieser großen Vision, die so weit weg und wie eine Rettungsfantasie vielleicht wirkt, vielleicht auch in der Realität so ein bisschen loszulassen und nicht zu sagen, es ist halt nur das eine, was da ganz hinten weit am Horizont ist und wir müssen da jetzt auch drauf hinarbeiten und uns da verausgaben und pushen und so weiter, sondern zu überlegen, so was bedeutet denn eigentlich ein regeneratives System? Und wir können ja vielleicht mittlerweile alle dem zustimmen, dass das System, in dem wir leben, nicht regenerativ ist, was wir auf vielen verschiedenen Ebenen spüren. Und regenerativ bedeutet ja eigentlich auch lebensbejahend. Also regenerativ bedeutet, dass es dieses System, in dem wir leben, uns Leben gibt und ein Ökosystem, also den Ökosystem um uns herum. Und dass es uns dabei unterstützt, in Verbindung zu treten, miteinander, mit der Natur, und mit uns selbst. Und wir können ja alle, glaube ich, mittlerweile zustimmen, dass das nicht der Fall ist gerade.
Ja.
So, und dann ist meine Frage, okay, wie können wir regenerative Systeme nicht nur denken im Sinne von, okay, dann 2050 oder 2030 oder wie auch immer, so wie das jetzt ja auch gerade gemacht wird, bis dahin haben wir das dann geschafft und bis dahin haben wir das dann komplett irgendwie hergestellt, sondern zu überlegen, wie kann ich das in meine Praxis, in mein Leben, in meine eigenen kleinen Systeme, in meinen Wirkungskreis bringen. Und ich glaube trotzdem, dass Utopien wichtig sind und ich glaube trotzdem, dass Visionen wichtig sind. Aber wir wissen ja auch alle, die vielleicht auch in Organisationen arbeiten, die vielleicht strategisch auch arbeiten, dass Visionen dazu da sind, erstmal zu überlegen, was ist die Richtung, um das dann zurück in die Gegenwart zu holen und zu überlegen, okay, wie schaffe ich die Infrastruktur dafür?
Genau.
Und das Gleiche ist für mich die Arbeit mit, wenn du sagst, postkapitalistische Systeme, Postwachstum, hin zu regenerativen Systemen, ist A, ein Verständnis für, was sind regenerative Systeme, was ist die große Vision, was ist die Utopie, wie stellen wir uns das vor? Ich finde es überhaupt nicht falsch, dann auch groß zu träumen und zu überlegen, wie fühlt sich das dann wirklich an und vielleicht auch wirklich aus dem Kognitiven rauszukommen und zu gucken, wie wäre denn mein Leben in einem regenerativen System und wie würde ich mich mit den Menschen um mich herum verbinden, was würde ich eigentlich machen, so was wäre denn eigentlich dann meine Arbeit, meine Rolle in der Gesellschaft, was würde ich beitragen, was würde ich zurückbekommen, weil das ist ja auch das Konzept von regenerativ, diese Wechselwirkung zwischen ich gebe und bekomme und es ist nicht extraktiv und zieht nicht die ganze Zeit von mir und ich ziehe nicht die ganze Zeit von irgendwas anderem, sondern es ist ein organischer Prozess. Und dann wirklich zu schauen, wie würde sich das denn anfühlen und dann zu überlegen, wie kann ich das in die Gegenwart holen? Also wie kann ich jetzt schon heute die Art und Weise, wie ich Beziehungen führe, die Art und Weise, wie ich meine Unternehmen aufbaue, die Art und Weise, wie ich in meinem Zuhause mich verhalte und wie ich das gestalte, wie ich mich in meiner Nachbarschaft mit den Menschen irgendwie in Verbindung setze, die Art und Weise, wie ich reise, die Art und Weise, wie ich mich weiterbilde, die Art und Weise, wie ich Konflikt auch aushalten kann und Spannungen auch aushalten kann und trotzdem dem mit Liebe begegnen kann. So, das sind so diese ganzen Dinge, die jetzt in die Gegenwart schon reinspielen. Und ich glaube, es ist wichtig, nicht in dieser Blase zu bleiben, aber es ist trotzdem wichtig, groß zu träumen. Da würde ich das zusammengefasst beantworten.
Würdest du denn sagen, dass so eine Systemveränderung oder auch Transformation, kann man ja vielleicht auch ein Stück weit sagen, bei uns jedem Einzelnen von uns anfängt? Also dass es eben genau dabei anfängt, bei so kleinen Steps, ne? Erstmal zu erkennen, wer bin ich, dann zu schauen, was brauche ich, wie fühlt sich dieses Brauchen für mich an, wo gebe ich da auch anderen gegenüber? Weil Was ich ganz spannend finde, gerade in diesem digitalen Deep-Tech-Zeitalter, in dem wir uns gerade bewegen, ist ja auch Social Media so ein krasses Ding, ne? Und du siehst so, also unabhängig jetzt von einem Haufen Falschinformationen und Selbstinszenierungen und Narzissmus, siehst du ja auch einfach, dass ganz oft sehr, wie soll ich sagen, sehr reichweitenstarke Accounts ganz viel Macht haben. Und wenn man jetzt aber mal diese Macht oder diese Accounts dann kritisch hinterfragt, merkt man auch relativ schnell, ja, okay, also so viel steckt eigentlich gar nicht dahinter. Aber anscheinend hatten die irgendwie, ne, ein gutes System, die hatten viel Geld, die hatten sonst irgendwas, was sie eben in diesem System, in dem wir leben, in diesem kapitalistischen System, sehr schnell nach oben gebracht haben. Und das ist ja schon erschreckend, finde ich, ne? Also du siehst es auch in Amerika mit Trump zum Beispiel, ist ein perfektes Beispiel dafür irgendwie. Der Typ hat einfach einen Arsch voll Geld und damit hat er ganz viel Macht und die nutzt er. Aber die nutzt er ausschließlich für sich und nicht für die anderen. Das heißt so, wie kommen wir davon weg, immer nur ich haben, mehr, schneller zu ich gebe mehr und erzeuge damit ja automatisch die Gesellschaft, die ich mir wünsche. Also ist Systemveränderung, fängt das bei uns an und was sind so die ersten Schritte, die jeder gehen kann?
Ja, also auf jeden Fall fängt das auch erstmal bei uns an und ich glaube, so eine Menge der Arbeit, die ich machen musste, hat bei mir selber angefangen, um diese Arbeit machen zu können. Also wir sind wieder am Anfang mit Integrität und so weiter. Also ich hatte sehr stark das Gefühl, so ich kann, also wenn du wirklich die Dinge beim Namen nennst und sagst, postkapitalistische Systeme, regenerative Systeme, und du dann selber auf dein Leben guckst und schaust, okay, wie verhalte ich mich dann in meinen Beziehungen und wie arbeite ich denn eigentlich und extrahiere ich denn eigentlich von mir selbst die ganze Zeit, wenn ich bis 23 Uhr abends am Schreibtisch sitze und die ganze Zeit nur vorm Screen und so weiter. Und wo kann ich dann eigentlich auch das jetzt schon leben? Und dann merkt man, es ist gar nicht so einfach, die Strukturen um einen herum. Ja. Und dann sich da so langsam rauszubewegen, aber sich auch selber von seinen eigenen Glaubenssätzen und der Art und Weise, wie man mit sich selber umgeht, zu befreien. Und da sind wir auch schon wieder beim Thema Neurodivergenz. Dann sich selber, wie gesagt, zu vertrauen und zu sagen, ich kann diese ganzen systemischen Strukturen sehen. Ich habe wirklich sehr ausgeprägte Mustererkennung. Also ich erkenne die Dinge und ne, was auch vielleicht ein Grund ist, warum Menschen mich da auch so ein bisschen raushalten aus bestimmten Räumen, obwohl ich total gut als Führungsperson oder total gut irgendwo.
Voll.
Ne, also es gibt ja auch Gründe, warum neurodivergente Menschen in diesen Räumen aktiv, systematisch, strukturell rausgeschoben werden da draußen.
Ja.
Weil sie sagen, hey, das funktioniert so nicht. Ne, also viele neurodivergente Menschen, die sagen, alle sind total irgendwie, haben Lust auf Systemwandel und wollen irgendwie eine regenerative Welt, aber sehr viele Menschen arbeiten im Bereich, sehr viele sind Aktivistinnen und so weiter. Und es gibt auch einen Grund, warum die dann rausgeschoben werden. Und
Und ganz kurze Ergänzung dazu, und verdienen ja im Vergleich zu vielen, die schon sehr wohlhabend irgendwie sind, auch viel weniger Geld, ne? Also haben dadurch ja auch weniger Macht wieder, was so absurd ist, aber das kann man sich richtig krass vor Augen führen und das ist fast deckenflächend so. Also du siehst kaum eben genau das, was du gerade beschreibst. Du siehst kaum das Gegenteil. Sorry.
Also ich glaube, also die Menschen, die neurodivergenten Menschen, die es hinbekommen, das so ein bisschen zu knacken, also die sagen so, hey, irgendwie passt hier irgendwas nicht, ich mache es jetzt einfach, die sind dann erstaunlicherweise super erfolgreich. Also total viele erfolgreiche Unternehmerinnen haben ADHS oder sind neurodivergent. Und total viele, die dann irgendwie so ein bisschen das System dribbeln sozusagen, sind dann in Führungspositionen und so weiter und machen das dann extrem gut. Und dann sind alle so, oh, Schock und so weiter. Aber so diese typische Karriereleiter funktioniert für Menschen mit ADHS nicht.
Nee.
Oder halt für neurodivergente Menschen öfter auch nicht. Dann so zu masken und diese ganze Energie da reinzustecken, erstmal auf einer Trainee-Position und dann auf einer Junior-Position und dann auf einer Mid-Position und dann irgendwann haben sie es geschafft. Also eigentlich sind Menschen mit ADHS oder neurodivergente Menschen total geborene Führungspersonen, weil sie halt das große Ganze immer im Blick haben, die Muster erkennen, vorausschauend denken, in Krisensituationen total gut agieren können und so weiter. Und
ja.
So, jetzt sind wir aber von der eigentlichen Frage abgekommen. Die Frage war, mit dem bei sich ankommen, ja.
Wie man ein System verändert im Prinzip, ne? Also, ob das ganz viel bei sich selber, also mit sich selber zu tun hat und ob wir den Startschuss selber geben, um diese Systemveränderung voranzuschieben.
Genau, und jetzt weiß ich auch wieder, was ich sagen wollte und das ist eine Sache, die ich auch realisiert habe, wenn du sagst, ja, aber wenn die anderen dann nicht mitmachen wollen und so weiter. Also ich glaube, das ist eine Sache von Priorisierung, ne? Also stecke ich jetzt meine Energie und meine Zeit da rein, Menschen, die eigentlich gar keinen Bock haben, dieses System zu verändern, weil sie davon profitieren, zu überreden, dass es doch irgendwie Sinn macht? Oder stecke ich meine Energie und Zeit da rein, Menschen, die das schon wahrnehmen oder vielleicht irgendwie auch ein Gefühl haben, wie zum Beispiel neurodivergente Menschen, darin zu stärken, in diesem System, dieses System navigieren zu können und gleichzeitig transformieren zu können. Und da war für mich dann die Entscheidung klar, irgendwann an einem bestimmten Punkt, wo zum Beispiel andere Beratungen dann in Konzerne reingehen und diese großen Transformationsprozesse machen und so weiter. Was gar nicht verkehrt ist, und ich will das auch gar nicht absprechen, aber ich überlege für mich jetzt, für meine Energie, wo habe ich das Gefühl, bin ich wirkungsmächtiger? Und ich dachte, es sind so viele Menschen, also so viele Aktivistinnen, so viele NGOs, so viele neurodivergente Menschen da draußen, die eigentlich diese ressourcenstärkende Unterstützung brauchen.
Ja.
Und niemand kommt und tut es so. Und alle reden zu diesen großen und Policy und so weiter. Und das ist wichtig, wie gesagt. Aber ich frage mich, wer stärkt denn diesen Kern in der Gesellschaft, der denkt, ich kann eigentlich gar nichts oder ich schaffe nichts oder ich, wie soll ich das überhaupt machen? Und eigentlich total daran kaputt gehen in diesem System, was nicht für sie gemacht ist, und zu sagen, das, was du siehst, ist richtig und das, was du wahrnimmst, ist richtig und du hast die Fähigkeiten, das zu verändern, wir stärken dich jetzt. Und da war für mich, für meine Arbeit irgendwie die Entscheidung klar, und ich glaube, das ist einfach eine Fokus- und eine Priorisierungsfrage, und mein Fokus und meine Priorität ist einfach woanders.
Ja. Ja, vor allem, wir wissen ja auch, das kommt ja auch aus dem systemischen Denken, ne? Du kannst ja auch Menschen überhaupt nicht verändern. Also die, die absolut irgendwie entgegen deiner Werte handeln, agieren, leben, sind, geprägt sind, wie auch immer, die werden nie das denken und fühlen, was du fühlst. Und das ist auch okay. Also es muss ja auch nicht jeder. Ich habe diesen Satz schon, glaube ich, 1000 Mal in meinem Podcast gesagt. Ich sage ihn jetzt nochmal, weil er hier wieder passt. Aus dem Change Management sagt man, wenn du 20% der kritischen Masse erreicht hast, die eben mit dir die Arbeit leisten, dann ist so ein Kipppunkt und ein Dominoeffekt entsteht. Und ich glaube, das ist das, ne, worauf wir ja alle irgendwie so ein Stück weit auch nicht hinarbeiten. Das finde ich ein bisschen irritierend gesagt, aber woran ich glaube, also wo mein Glaube einfach steckt. Ich habe auch überhaupt nicht die Ambition, irgendwie alle Leute mitzunehmen, weil ich auch weiß, dass das nicht geht. Aber ich glaube schon daran, dass eben eine kritische, kleine, verhältnismäßig gesehen kleine Masse genug ist, um eben so einen Kipppunkt zu erreichen und dann so einen Dominoeffekt loslaufen zu lassen. Alex, was ist denn in deiner Arbeit die eine Wahrheit, die du immer wieder aussprichst, obwohl du weißt, dass sie bestimmte Menschen triggert? Gibt es da irgendwas?
Ach, viele Sachen, glaube ich, aber wir müssen Wachstum überwinden. Ja. Wir müssen Wachstum als Metrik überwinden, so, Punkt. Also auch wenn es viele Leute nicht, bestimmt, dass es viele Leute triggert, also und dass viele Leute, also vor allem jetzt, also ich sehe so viele irgendwie Plakate und so weiter, irgendwie auch müssen Deutschland irgendwie den Wachstum zurückgeben und es wird nichts, Leute, es wird nichts. Es ist vorbei, it's over. So, wir sind im späten Kapitalismus. Du kannst nicht mehr extrahieren, als wir es schon getan haben. Also klar kannst du es noch probieren. Und ich glaube, die Entwicklung, die wir jetzt gerade sehen, geht genau in die Richtung, dass es...
Klar,
also wenn es nicht,
bis es zusammenbricht.
Bis es zusammenbricht und es ist over. So. Und wir müssen es einfach einsehen. Und das, was wir gerade besprochen haben, so dieses Menschen überzeugen und überreden wollen, du sagst, es bringt nichts. Wir wissen es ja eigentlich aus dem systemischen Coaching oder aus der Systemarbeit. So. Aber irgendwie versuchen wir das trotzdem alle. Also irgendwie sind wir dann so, ja, aber wenn Policy nicht mitzieht und wenn die großen Konzerne nicht mitziehen, dann passiert hier nichts und so weiter. So, man muss irgendwie, es muss irgendwie eine Machtverschiebung stattfinden. Es passiert nicht da, wo man dann irgendwie Leute versucht zu überreden und dann irgendwie, ne, also es, ich glaube, wie gesagt, es ist trotzdem wichtig. Und was ich auch noch sagen will, dass ich denke, dass in all diesen Bereichen Allies sind. Und ich glaube, also im Policy-Bereich, in großen Unternehmen, in Verwaltungsstrukturen, überall sind Menschen, die genauso wie wir denken, so, das geht so nicht weiter, aber so sehr in diesem Strudel sind oder so sehr im Alltag sind, dass sie sagen, das bringt ja gar nichts. Und ich glaube, unsere Aufgabe oder was ich als meine Aufgabe ist, diesen Menschen auch zu zeigen, dass es doch anders geht. Und zum Beispiel, wenn ich Co-Design-Formate mache, wenn ich sage, wir gucken uns eine strukturelle Herausforderung an und wir kommen aus unterschiedlichen Perspektiven und Bereichen, auch aus der Verwaltung, auch aus der Politik, auch meinetwegen aus Großkonzernen, zusammen und sagen, hey, wir wissen jetzt gemeinsam, das funktioniert so nicht. Wie können wir uns gegenseitig stärken und das dann zurück in unseren Kontext bringen? Mhm. Das ist gerade so mein Ansatz und ich... ja, aber ich glaube wirklich, dass es an der Zeit ist, dass wir kollektiv mal begreifen, so dass das System, wie das gerade läuft, dass es uns allen schadet. Also es geht ja nicht mal darum, irgendwie eine Machtverschiebung hin zu irgendwie nur Frauen oder nur neurodivers. Also weißt du, wie ich meine? Das ist so, wir sind alle, wir leiden alle darunter. Also Männer mit größten Suizidraten durch die Bank weg, ne, als Beispiel, ne? Auch weiße, alte Männer leiden unter diesem System, so, ob sie es wollen oder nicht, so, wir leiden alle darunter. Und ich glaube, ja, es triggert so, es triggert, ich weiß, es ist schwer, sich dem anzunehmen, es ist schwer, da hinzugucken. Und ich verstehe, dass es so schwer ist, zu realisieren, dass das System oder die Welt, mit der wir aufgewachsen sind, einfach nicht mehr existiert, wenn sie es überhaupt jemals hat, ne? Also, das, ich verstehe, wie hart das ist, so. Und ich will das niemandem absprechen, dass es mit sehr viel Trauer und mit sehr, also einfach, ja, mit schweren Gefühlen einhergeht. Überhaupt nicht. Aber es ist wichtig, jetzt hinzuschauen und nicht weiter irgendwie wegzupressen, disassoziieren und weiter zu scrollen und so weiter. Und ich verstehe wirklich, warum Menschen das machen, aber es ist jetzt gerade wichtig, halt wirklich hinzuschauen.
Ja. Ich sehe gerade, ich fühle das, was du sagst, total, ne? Und ich arbeite ja viel mit Unternehmen zusammen auf der Führungsebene und im Management Board. Und ich merke dort so zwei Gefühle. Auf der einen Seite, dass ein Bewusstsein dafür da ist, dass sich etwas verändern muss. Und auf der anderen Seite, dass die Ressourcen so knapp sind und alle so landunter sind, dass sie überhaupt keinen Kopf dafür haben, sich über irgendwas anderes Gedanken zu machen und alle nur noch versuchen zu überleben. Und ich finde beides so besorgniserregend. Und ich finde, mindestens das sollte ein Weckruf für uns sein, dass ja irgendwas an dem System nicht stimmen kann. Weil ein System, was sowas aus uns macht und uns in so eine Unsicherheit bringt, kann ja nicht gesund sein und ist schon längst nicht zukunftsfähig. Ne? Also deswegen, ich bin absolut bei dir. Ich glaube leider auch, ähnlich wie du, dass wir erst dann wirklich wachgerüttelt werden, wenn es schon zusammengebrochen ist. Das ist ja auch in der Geschichte der Zeit. Wenn du die Geschichtsbücher anguckst, passiert es genau so. Meistens muss ein großer Knall passieren, bis sich dann wirklich was verändert. Und hoffe natürlich aber ebenso, dass, ja, eben, wie du es so schön gesagt hast, dass man die Menschen daran stärkt, weiterzumachen, diese Arbeit zu leisten und damit eben ganz viel positives Neudenken in die Gesellschaft tragen. Weil anders geht's nicht.
Ja, und ich würde noch eine andere Sache sagen, die vielleicht, was heißt triggernd ist, aber vielleicht auch schwierig zu akzeptieren ist. Und das ist das, so die Arbeit, die wir mit NGOs und mit irgendwie Aktivistinnen und so weiter, und ich kenne das ja auch einfach aus meiner eigenen Praxis die letzten Jahre und Jahrzehnte gemacht haben, dass es einfach auf die Art und Weise auch nicht funktioniert, dass wir uns nicht immer und immer wieder selbst ausbeuten können und pushen können an die Grenze und so weiter. Und wie gesagt, ich glaube, dass einige Menschen mehr Ressourcen haben als andere und es ist irgendwie da auch wichtig, dass Menschen, die mehr Privilegien und Ressourcen haben, da auch einfach nach vorne gehen und das mit auffangen. Aber es ist so, so wichtig, dass wir auch irgendwie eine Freude in dieser Arbeit finden und irgendwie wieder, ne, lebensbejahende Strukturen für uns selber schaffen können, uns gegenseitig unterstützen und es nicht immer um Kampf und Pushen geht und um irgendwie Leute canceln und sagen, ihr seid alle scheiße und wir sind besser. Also ich glaube, es geht viel darum, wirklich wieder in Verbindung zu treten mit sich selbst und mit den anderen Menschen, mit denen man diese Arbeit macht. Und da, also da ist auch Teil davon, irgendwie mal Pausen zu machen und sich irgendwie einzugestehen, dass man genug getan hat. Und dann wirklich auf eine andere Art und Weise sich dieser Arbeit zuzuwenden. Und zwar auch, indem man einfach Räume von Verbindung schafft und auch Räume von Trauer und von Betrauern, dass viele Dinge vielleicht schon verloren sind zu einem bestimmten Punkt, aber auch Räume, in denen wir träumen können und wo wir in diese Utopien gehen können und wie gesagt fühlen können, wie würde sich denn so eine Welt anfühlen und mal aus diesem Kampf kurz, aus diesem Kampfmodus mal kurz und diesem Survival-Modus einfach kurz mal rauszukommen. Und es ist für alle Menschen wichtig, weil wir treffen dumme Entscheidungen, wenn wir in diesem Modus sind.
Ja.
Und wir verbrennen Brücken, die wir vielleicht nicht verbrennen wollen. Und ja, auf so vielen Ebenen so spannend, das ist sehr komplex, aber ja, ich wünsche mir das einfach mehr auch für uns, für die Menschen, die diese Arbeit tun, dass wir merken, wir brauchen diese Ressourcen und wir müssen auch auf die Sachen schauen, die vielleicht schwierig sind, ne? Also das Thema wie Geld oder irgendwie Macht und all diese ganzen Tabuthemen irgendwie, dass das wichtige Themen sind und Trauer.
Ne? Ja. Alex, normalerweise stelle ich jetzt immer noch zum Ende der Podcast-Folge eine andere Frage und ich finde aber, du hast so ein tolles Schlusswort gegeben, dass ich das einfach dabei belasse. Es war mir wirklich ein Riesenfest, dass du mein Podcast warst. Ich fand das wunderbar, was du für Impulse gegeben hast, auch dein Mut zum Andersdenken und zum Öffnen, zum Herzöffnen, ne? Für eine neue Welt, die eben allen Menschen was Gutes tun soll, nicht nur ein paar Vereinzelten. Dafür bin ich sehr dankbar. Also danke, dass du heute da warst und bis bald.
Danke, bis bald.
Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und hinterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.